Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Steigen wir doch mit drei ganz kurzen Stichwörtern ein. Drei Stichwörter zu dem, was hat euch am besten gefallen bei eurem Lauf, den ihr gerade hinter euch habt. Drei Stichwörter Patrick, drei Stichwörter Sascha, vielleicht abwechselnd. Los geht's. Patrick.
Teamgeist.
Dankbarkeit.
Respekt.
Demut.
Absolute Wertschätzung untereinander.
Unglaubliche Eindrücke.
Tolle Menschen.
Was war das?
Also ich könnte, glaube ich, noch 1000 Sachen aufführen.
Prima. Okay, herzlichen Dank und willkommen in der neuen, in der zweiten Version dieser Aufnahme.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Patrick Wenke, der Happyologe, und Sascha Kramm, der Extremläufer, der Wüstenläufer, der Etappenläufer, sind heute erneut bei mir zu Gast im Walkman-Podcast. Beide frisch, fröhlich, erholt und gesund, wie es aussieht. Ja, zurück vom Lauf in Bhutan. Durch Bhutan 200 Kilometer sind sie zusammengelaufen. Sascha, der erfahrene Läufer mit viel, viel, viel Erfahrung überall auf allen Kontinenten dieser Welt. Und Patrick, der dann mehr oder weniger aus einer Schnaps- oder Bierlaune heraus im Gespräch mit Sascha sich entschlossen hat, etwas spontan, ich laufe das Ding mit, und erst nachher gefragt hat, wie lang ist denn das Ding überhaupt? Und ja, erstmal herzlichen Dank, dass ihr wieder hier euch mir im Gespräch stellt. In dieser wiederholten Aufnahme, ich gebe es ja zu, die erste Viertelstunde haben wir ins Mikrofon gequatscht ohne Aufnahme, aber ich hoffe, ihr vergebt mir es. Okay.
Es sei dir vergeben und danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Schade, schön, dass ihr gekommen seid. Wirklich, freut mich. Patrick, noch mal ganz kurz zu Beginn. Wie zur Hölle bist du auf diese Idee gekommen, zu sagen, ihr sitzt abends in einer Runde mit allen möglichen Sportlern zusammen, nach der Aufnahme, glaube ich, für einen Privatsender, der da eine Sendung hatte, in der ihr beide euch dann auch getroffen habt. Wie aber bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, Bhutan, gut, das trifft sich, das Land des Glücks, da laufe ich mit. Was ist da passiert bei dir?
Also manchmal ist ja Glück die Summe von Gelegenheiten und Dingen, die man auch annimmt. Und manchmal muss man Gelegenheiten annehmen. Ich sag mal immer, man bereut am Ende seines Lebens nicht seine Fehler, sondern die verpassten Chancen. Und das sind so Momente, wo man einfach erstmal nicht drüber nachdenkt und dann schon mal zusagt. Und wenn man etwas zusagt, dann muss man es auch durchziehen. Und es war tatsächlich eine Benefizveranstaltung von Mutige Kinder in Köln. Sascha kenne ich schon länger über diese Organisation, und wir hatten wieder mal so einen Nachbartisch, wie das eigentlich jedes Jahr ist, und er ist ja Frankfurt-Fan, ich bin Gladbach-Fan. Ein Tag später war das Spiel Gladbach gegen Frankfurt, da sagt er, Mensch, kannst du mir Karten besorgen? Ich sage, klar, mache ich, und dann haben wir das Spiel geguckt, Gladbach hat verdient verloren und Frankfurt hat mehr als verdient gewonnen, aber darum geht es gar nicht. Und dann hat Sascha in einem Nebensatz in der Autofahrt dann gesagt, so in 9 Monaten laufe ich in Bhutan einen Ultramarathon. Und ich habe aber nur das Wort Bhutan gehört. Also Ultramarathon hatte ich schon verdrängt und habe gesagt, wie geil ist das denn? Bhutan ist das glücklichste Land der Welt. Ich bin Happyologe. Mensch, Sascha, brauchst du jemanden, der deinen Koffer trägt oder der immer dafür sorgt, dass dein Handy geladen ist? Da sagt er, nee, bei mir ist alles geregelt, aber ich gebe dir gerne die Telefonnummer von dem Veranstalter. Und dann habe ich so im zweiten Satz mal nachgefragt, okay, Ultramarathon, wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin schon mal im Marathon gelaufen. Und dann hat er gesagt, 200 Kilometer auf 3.500 Höhe in 6 Etappen. Und dann war ich eigentlich raus. Habe gesagt, gut, das will ich nicht. Aber dann haben wir immer mehr über Bhutan gesprochen, dass da sehr wahrscheinlich sogar der Glücksminister die Urkunde überreicht. Und dann dachte ich, Mensch, Das ist eine Gelegenheit. Du würdest dich das ganze Leben, würdest du dich ärgern, es nicht versucht zu haben? Und habe dann Sascha die entscheidende Frage gestellt: Sascha, mal rein theoretisch, wir haben 9 Monate Zeit, könnte ich es irgendwie schaffen? Und dann hat er gesagt, da musst du noch ein paar Schippen drauflegen, musst ein bisschen üben. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das bin ich bereit. Und dann habe ich den Veranstalter angerufen. Und jetzt kommen ganz viele Zufälle aufeinander. Der Veranstalter sagte dann, nö, wir sind durch, wir haben 56 Teilnehmer, wir sind voll. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin ein Happyologe und ich würde gerne das Land des Glücks laufen. Und dann sagte mir der Veranstalter Stefan Betzelt, sagte, du, ich kenne die hier alle. Ich kenne den Glücksminister, ich kenne alle möglichen Leute vom NGA, also vom Global National Happiness House. Sagte, weißt du was? Dich nehme ich noch mit. Und dann musst du dir vorstellen, wenn so viele Gelegenheiten aufeinander passen, dann musst du ja sagen, weil ja, es sind so viele Sachen, die auf einmal wirklich passen wie ein Puzzlestück. Und dann habe ich geübt und bin dann einen Marathon pro Woche gelaufen, also entweder 4x10 oder 2x20. Und das ist natürlich viel zu wenig. Ich bin da sehr blauäugig reingegangen. Und der Veranstalter hat am Ende bei der Siegerehrung, ich habe Platz 49 belegt, hat er gesagt, naja, Patrick, jetzt können wir es dir ja sagen, die Wetten standen alle gegen dich. Also alle haben damit gerechnet, dass du es nicht schaffst. Wir haben dir das bewusst nicht gesagt. Aber umso stolzer sind wir, dass du es gepackt hast.
Hut ab. Hast du damit gerechnet? Bis zur ersten Etappe, ab der zweiten, da kommen wir gleich
Also die
zu.
erste Etappe, dann dachte ich, das mache ich mit der linken Arschbacke, das ist easy going. Bei der zweiten wusste ich, ich werde das nicht überleben. Ich habe es aber überlebt, weil ich gar keine andere Chance hatte, weil es war die zweite Etappe, ich war quasi über den Punkt, wo man retournieren kann, drüber. Also ein Zurückgehen wäre dreimal so lange gewesen, deswegen habe ich mich durchgebissen. Und das ist übrigens auch das Learning. Ich sag mal, wenn du eine Entscheidung triffst, dann gebe ich immer den Tipp, dann bau dir keine Exit-Strategie ein. Also wenn ich in diesem Moment eine Exit-Strategie gehabt hätte, hätte ich sie genutzt. Aber ich hatte die Wahl nicht, also musste ich mich durchbeißen. Und dann ist der Körper zu etwas imstande, was wir selber nicht glauben. Also ich bin weit, weit über meine Grenzen gegangen. Und du hast mit Sicherheit das Video gesehen. Ich habe das Video aufgenommen. Das war irgendwie so mein Abschlussvideo für das Ende meines Lebens. Und ich war fix und fertig. Heute bin ich froh, dass ich diese 2 Minuten gedreht habe, weil sie zeigen, egal was dir passiert, es gibt immer Hoffnung, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer Zuversicht.
Also ich glaube nicht, dass ich ein Video von denen oder auch von den Bildern von Sascha eins versäumt habe. Ich habe die ganze Geschichte von euch beiden schon ziemlich eins zu eins Bildschirm mitverfolgt bis hin zur Siegerehrung. Also da doch, ich war mit dabei auf
Hast du
Distanz.
auch das Siegerbier gesehen? Wir beide haben ein Siegerbier
Das
getrunken.
Siegerbier ist auf dem Cover von diesem
Sehr
Podcast, mein Lieber. Ne?
gut. Aber
Das musste ich ja mitnehmen.
eins muss ich noch einschieben. Also das, was der Patrick jetzt beschrieben hat, dass man da Tiefen zu durchschreiten hat, das ist nicht, du bist da nicht im gewissen Privileg. Also das haben alle Läufer. Egal wie schnell oder wie langsam die unterwegs sind. Und da drin besteht halt genau die Challenge und der Reiz, über diesen Punkt hinauszugehen, sich trotzdem zu motivieren und trotzdem weiterzumachen. Also das hat überhaupt gar nichts zu tun, damit zu tun, ob du vielleicht so einen Lauf zum ersten Mal machst oder ob du vielleicht schon erfahrener bist. Da müssen wir alle durch. Und wenn man dann so ein Rennen finisht, egal mit welcher Platzierung und mit welcher Maßgabe man da rangeht, dann ist das einfach umso schöner, weil wir kennen jetzt die inneren Schweinehunde und wir wissen, dass es ganz viele sind. Ich wusste schon, dass ich da den einen oder anderen in mir habe. Jetzt hast du auch deine kennengelernt. Und ich glaube, das macht einfach Lust auf mehr. Vielleicht lernst du es nochmal irgendwann kennen, irgendwo auf der Welt bei einem anderen Rennen.
Ich glaube schon, ich glaube schon.
Sascha, du hast ja eigentlich den Funken bei Patrick gezündet, dass Patrick jetzt hier mitgelaufen ist bei diesem Lauf in Bhutan. Du hast etwas andere Voraussetzungen gehabt und auch etwas andere Ambitionen. Du hast ja Richtung Treppchen spekuliert. Treppchen hast du auch geschafft. Den ersten Platz nicht ganz, aber zweiter Platz ist ja auch recht weit oben. Wie hast du das denn gesehen, als Patrick losgelaufen ist und dann da Vollgas gegeben hat und nicht zu bremsen war bei der ersten Etappe? Hast du
Das
das lernt er noch oder?
ja, also erstmal muss ich was zum Start sagen, weil das war so einmalig und das wäre einfach zu schade, um das hier einfach zu übergehen. Weil wir sind von unserem Camp, Patrick und ich lagen auch im gleichen Zelt und vor dem eigentlichen Lauf war der letzte Bundesligaspieltag. So, und wir sind beide, hatte Patrick eben gesagt, sind beide Fußballfans und wir wussten jetzt nicht, wie geht's aus. Und wir hatten tatsächlich die klassische ARD-Bundesliga-Konferenz. Alle anderen haben schon geschlafen. Durch die Zeitverschiebung war es sehr spät geworden. Wir lagen in unserem Zelt und haben Dortmund die Daumen gedrückt, konnten nicht verstehen, wie die Bayern trotzdem Meister geworden sind. Aber die Eintracht hat es noch ins internationale Geschäft geschafft. So sind wir letzten Endes in unser Abenteuer Bhutan gemeinschaftlich gestartet. Also es gibt auch andere Sachen vom Laufen, abseits des Laufens, und das schweißt halt auch irgendwo zusammen. Und am nächsten Morgen sind alle Läufer in Busse gepackt worden und wir sind Richtung Startpunkt gefahren worden. Und ich gucke raus und ich sage dann zu Patrick: Patrick, was ist denn hier draußen los? Sind die wegen uns hier? Was war draußen? Da waren 53 Studenten zugegen. Die hatten alle Trachten an und die sind am Sonntagmorgen um 6 Uhr aufgestanden, sind da aus den umliegenden Ortschaften dahin gelaufen. Die standen Spalier nur für uns Läufer und die haben dann dort unmittelbar vor dem Start die Nationalhymne gesungen. Und das war Gänsehautmoment für alle Beteiligten. Und das will ich überhaupt nicht irgendwie unterschlagen, weil das sind Momente, die kann man nicht kaufen. Die gibt es bei keinem Stadtmarathon, die gibt es halt nur in Bhutan.
Langsam, die Nationalhymne von Deutschland oder die von Bhutan?
Na,
Das ist ja
Bhutan.
Ein internationaler Lauf. Und wir ein paar Deutschen, wie wir dabei waren, wir haben beim Fußball, später kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, haben wir die
Ja, auf
Deutschen
jeden
ganz
Fall.
gut hochgehalten. Aber
Du siehst
natürlich
hier die Torschützen.
Tor des Monats, wir haben es ja aufgenommen, ne? Bei der alten Sportschau. Nein. Und dort war halt Nationalhymne von Bhutan. Wir sind noch durch ein buddhistisches Gebet von einem Mönch sind wir auf die Strecke geschickt worden. Und ich hatte einen guten ersten Tag. Und das heißt, ich bin vorne weggelaufen. Ich hatte Polizeimotorräder um mich rum. Und so habe ich davon gar nicht Kenntnis genommen, wie schnell, wie langsam der Patrick letzten Endes unterwegs war. Ich habe das dann später mitbekommen, wenn man dann die Ergebnisse studiert und so weiter. Ich habe immer versucht, so ein bisschen, nicht direkt, das macht man nicht, sondern ich habe immer versucht, so ein bisschen zwischen den Zeilen dem Patrick den einen oder anderen Tipp mitzugeben oder vielleicht mal beruhigend einzuwirken oder wie auch immer, weil man merkt dann, bei gewissen Themen ist er dann schon ein bisschen nervös geworden. Und das muss er eigentlich gar nicht sein. Wenn ich da ein bisschen was von meiner Erfahrung zurückgeben konnte, dann habe ich das total gern gemacht.
Also
Gut.
ich muss sagen, ohne Sascha hätte ich das echt nicht geschafft, weil es war wirklich jeden Abend haben wir Dinge besprochen, worauf man zu achten hat. Und was ich gelernt habe, ist Ordnung und Disziplin, dass du weißt im Dunkeln, wo deine Lampe ist. Das ist lebensentscheidend, ja. Und sowas lernst du dann am ersten Tag, wenn du verdammt nochmal diese blöde Lampe nicht findest. Oder du musst genau wissen, wo ist dein Essen, wo ist dein Trinken. Diese organisatorischen Sachen, die sind so entscheidend. Und da hat mir Sascha wirklich den Tipp gegeben, er ist da wirklich so diszipliniert. Nicht umsonst ist er einer der besten Läufer.
Zweite
Aber
Etappe war dann die Etappe, die es richtig in sich hatte. Das hieß, korrigiere mich, hab ich noch richtig im Kopf, waren über 30 Kilometer, davon waren 22 Kilometer nur senkrecht bergauf, über 2000 Meter. Nach deinem Höhenflug beim ersten Mal hast du dann gleich erstmal eine kleine Kelle gezeigt bekommen, Patrick?
ja, der Veranstalter hatte also am ersten Abend, vor der zweiten Etappe, ein Briefing gemacht, wie er das jeden Abend gemacht hat. Und er war tatsächlich bei diesem Briefing etwas ernster wie sonst. Also er hat dann selber gesagt, dass er seit vielen Jahren diese Sachen organisiert und plant, aber dass diese zweite Etappe es in sich hat und dass das die schwierigste und anspruchsvollste Etappe ist, die er jemals in seinem Leben geplant hat. Das hat er wirklich so gesagt. Und da habe ich noch gedacht: Hey, wieso ausgerechnet dieses Jahr? Ja? Wollte das nicht letztes Jahr machen oder nächstes Jahr? Und dann hatte ich einen sehr, sehr pessimistischen Menschen an meinem Nachbartisch. Und der sagte dann, weil es geht quasi von 1600 Höhenmeter auf 3600, also 2000 in die Höhe. Dann sagte er, pro 100 Höhenmeter musst du eigentlich 1 Kilometer in der Strecke rechnen. Und dann habe ich gesagt, na, übertreib jetzt mal nicht so, bin ja der Zweckoptimist, weißt du. Das heißt, es waren also 30 Kilometer plus die 20 von den Höhen, dann wären das also 50 Kilometer gewesen. Und das war schon eine sehr anspruchsvolle Strecke. Und ganz am Anfang sagte er so, nach 5 oder 6 Kilometer kam ein Checkpoint. Und da sagte er, das ist der Point of Return. Das ist die einzige Möglichkeit, zu wenden und aufzugeben und nicht weiterzumachen. Wer diesen Punkt überschreitet, und da war er sehr ernst in seiner Stimme, sagte: Für den gibt es nur einen Weg, also nach oben. Und es gibt auch keine Helikopterrettung. Wir sind im bhutanischen Dschungel. Ihr müsst da durch oder eben nach dem ersten Point retournieren. Und naja, da habe ich gedacht, oh, jetzt wird es dann doch ernst. Und es gab einen sogenannten Blutekelalarm. Das heißt, die ersten 15 Kilometer, sagte er, gibt es diesmal Blutegel, die sich von den Bäumen runterfallen lassen. Die sind dann ungefähr, was weiß ich, 2 Zentimeter groß. Saugen sich voll und lassen dann aber dann wieder von dir ab. Und dann sagt er spaßeshalber: Na, es gibt Leute, die zahlen dafür richtig Geld für diese Blutreinigung. Und bei uns ist das alles inklusive in der Startgebühr schon enthalten. Und dann waren wir alle beruhigt.
Es gibt
Aber
ja.
zu dem eigentlichen, zu, Entschuldigung, zu dem eigentlichen Geläuf muss man halt vielleicht sagen, der Veranstalter hat das nicht umsonst gesagt. Also ich war schon wirklich bei einigen Rennen zugegen und dieser zweite Tag gehört zweifelsohne zu den Top 3 anspruchsvollsten Strecken, die ich je irgendwie unter den Laufschuhen hatte. Weil die Strecke, die wir da hoch sind, also es waren insgesamt auf den 20 Kilometern Anstieg, waren 2400 Höhenmeter zu bewerkstelligen. Und dort, wo wir entlang gelaufen sind, da waren das letzte Mal vor 4 Jahren Leute. Das heißt, die Helfer, die Markierer, die sind da durch. Die haben das alles freigeschnitten mit Macheten und wie auch immer. Und das letzte Mal, dass da irgendwie eine Menschenseele unterwegs war, das war vor 4 Jahren, als das letzte Mal der Lauf dort stattgefunden hat. Und das ist nicht einfach, da ist ein Weg und ich folge dem Weg, sondern das ist halt wirklich Dschungel. Das sind Flussläufe, das sind Bäume umgekippt, das sind Steinformationen und man muss sich halt wirklich seinen Weg bahnen. Man muss immer gucken, wo ist die nächste Markierung, die irgendwo ist. Nicht, dass man sich da irgendwie noch verhaspelt. Und das war schon sehr anspruchsvoll, was der Patrick gesagt hat mit den Blutegeln. Das hört sich total schlimm an, ist es meiner Meinung nach gar nicht. Also in etwa auf der Hälfte von dieser Steigung habe ich gedacht, ich hätte irgendwie Steinchen oder irgendwie was in den Schuhen. Ich bin vorher halt wie alle anderen auch durchs Wasser gelaufen. Dann habe ich mich hingesetzt und habe meine Socken ausgezogen, Schuh aus. Und dann gucke ich so und da waren 5 Blutegel halt irgendwie am Fuß. Ne? Die gehen nämlich durch die Socken durch, wenn die noch klein sind. Dann docken die an und dann saugen die sich halt voll. Und die kriegt man nicht so ohne weiteres runter. Also muss man schon ein bisschen Gewalt anwenden. Die Einheimischen haben uns so ein Säckchen gegeben. Da war Salz drin, da sollte man irgendwie ein Feuerzeug und sollte das dagegen halten. Aber danach ist einem überhaupt gar nicht. Man ist da im Rennen und dann fängt man da nicht an mit Feuerzeug, sondern da muss es ein Stöckchen sein oder wie auch immer. Und dann wird das runtergekratzt und dann geht es ganz einfach weiter. Aber das ist nicht schmerzhaft oder wie auch immer. Das sieht zwar aus, als wäre man irgendwie geschlachtet worden, weil halt sehr viel Blut fließt und weil es ein bisschen dauert, bis die Wunden wieder verschlossen sind. Aber ansonsten ist das jetzt nichts Dramatisches. Der eine oder andere hört das jetzt, sagt, um Gottes Willen, um Blutegel. Wie gesagt, wir hatten die Behandlung all inclusive mit dabei und von daher alles okay.
Also wir haben ja hier mit Orb haben wir ja auch ein Freibad, das noch mit Wasser gespeist wird, das direkt aus dem Bach eigentlich kommt, so ein Quellwasser. Und da haben wir also ein Becken, das geklort ist und ein Becken, das wirklich ungeklort ist und das wirklich, also wirklich das Wasser hat absolut frisch und klar und natürlich auch entsprechend ein bisschen kälter, aber gut, jetzt schwimme ich halt immer mit Brille, wenn ich so meine Bahnen da drehe. Und dann sehe ich halt auch ab und zu auch mal einen kleinen Blutegel da lang schwimmen. Das kommt dann vor. Ab und zu auch mal ein kleines Fischchen oder sowas. Das gibt es auch. Oder früher gab es ja auch relativ viele Frösche. Das hat sich jetzt alles erledigt, aber die kleinen Blutegel gibt es noch. Ich freue mich, wenn ich einen sehe. Das geht mir auch so, wenn ich jetzt hier oben in meinem Teich mal einen sehe. Warum? Weil ich nämlich weiß, da, wo so ein Blutegel schwimmt, ist das Wasser in Ordnung. Ne? Ne? Also von daher, gut, wobei wir hier auch eine andere Situation haben. Wenn ich meinen kleinen Teich sehe, ist was anderes, als wenn die von Bäumen fallen. Das habe ich ja noch nie gehört. Aber das spricht für die Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich auch, weil das sind ja keine Tiere, die in der Wüste rumlaufen. Die hast du ja nur da, wo es wahrscheinlich quietschnass ist, ne?
Sascha hat eben was gesagt mit Dankbarkeit und Demut. Also erstmal Respekt auch vor den Leuten, die quasi auch diese Wege freigeräumt haben. Also ich sag mal, wenn wir 200 Kilometer gelaufen sind als Läufer, dann ist das Orga-Team ungefähr 300 Kilometer gelaufen. Und das hier war die Markierung. Und zwar wirklich alle 25 Meter war irgendeine Markierung. Entweder war das eine Sprühdose, die irgendwo einen Punkt gemacht hat, oder eben das hing an den Bäumen, so ein roter kleiner Streifen. Und tatsächlich konnten wir uns darauf verlassen. Das heißt, wenn wir nach 50 Meter keine Markierung gesehen haben, dann wussten wir sind falsch.
Also für die Hörerinnen und Hörer, das war jetzt ein kleiner Plastikstreifen, der war farbig und der hat dann so einen Knoten und die werden dann um diese Äste oder Bäume rumgewickelt und das war für dich dann die Markierung oder für euch die Markierung, hier geht's lang, hier seid ihr immer auf dem richtigen Weg.
Und
Ne?
tatsächlich, also ich bin circa 90% der Strecke bin ich alleine gelaufen und ich war immer wie so fokussiert auf diese orangenen Dinger. Ich habe von denen geträumt, ich habe eine Woche danach noch von diesen Dingern geträumt, weil du immer die Sorge hattest, dass du eins verpasst, weil du wolltest nicht 25 Meter zu viel gehen. Das war wirklich das Schlimmste, was dir passieren konnte.
Sascha, Motorrad bei der ersten Etappe vor dir um dich rum. Jetzt kam die zweite Etappe. Ihr schlagt euch da durch den Dschungel durch. Rechts und links siehst du eigentlich nur Grünzeug, Bäume, Büsche, läufst da durch den Dschungel. Waren die Motorräder dann noch mit dabei oder waren die dann alle schon entsorgt?
Die waren am ersten Tag da und die haben sich total gut gut um uns Läufer gekümmert. Da gab es so irgendwie eine Marschrichtung von dem Polizeichef dort, dass die besonders gut auf uns aufpassen sollten. Das waren also mehrere Motorräder und die sind dann auch in die Kreuzung reingefahren und haben alles abgesperrt. Das war wirklich nur am ersten Tag oder dann auch am dritten Tag, wenn du irgendwo durch eine Ortschaft gekommen bist. Ansonsten dort gibt es keine Möglichkeit, dass da irgendwie was Motorisiertes entlang fährt. Da ist man tatsächlich auf sich alleine gestellt. Und das, was Patrick auch gesagt hat, dass es ihm schwer gefallen ist, mir ist es auch schwer gefallen. Und ich habe mein persönliches Déjà-vu auch am Tag 2, weil ich hatte Schuhe an und ich habe Einlagen drin. Und bedingt durch die Einlagen war ich ziemlich hoch in den Schuhen. Und ich hatte zwei Druckstellen vorne am Spann. Das waren dann letzten Endes zwei Ostereier. Und bei jedem einzelnen Schritt hat das einfach nur geschmerzt. Und das hat mich so genervt und ich war heilfroh, dass ich noch ein Ersatzpaar Schuhe hatte. Und das habe ich dann an Tag 3 angezogen. Und die haben mir läuferisch wirklich das Leben gerettet, weil es gibt nichts Bescheuerteres. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Man hat ja selbst mit sich zu tun. Man musste die Strecke bewerkstelligen. Man muss sich permanent motivieren. Wenn er die ganze Zeit immer noch gepiesackt wird, von den beiden Füßen schmerzt, 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 das ist einfach zermürbend. Und deswegen war ich heilfroh, dass ich auch diesen zweiten Tag rumbekommen habe. Dann sind die Schuhe in die Ecke geworfen worden und am nächsten Tag hatte ich wieder bequeme Schuhe an und alles war wieder gut. Also uns geht es allen gleich mit der zweiten Etappe. Das ist einfach so.
Du hattest auch Schuhe zum Wechseln dabei.
Eine Sache noch, Ralf. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen haben wir die Fotos bekommen, und zwar alle Fotos von allen Läufern, von allen Etappen. Und es gibt tatsächlich, es ist ja unterteilt in Etappen. Und da gibt es auch die Zielfotos von der zweiten Etappe. Und du siehst in jedem Gesicht von der zweiten Etappe das Chaos. Also du siehst wirklich, das hat allen echt das Letzte herausgefordert. Da waren sie echt alle waren sie gleichermaßen mit sich selbst beschäftigt.
Ja, es war die vermeintliche Königsetappe, ne? Auch wenn wir dann irgendwie die Königsetappe mit 55 Kilometern noch vor der Brust hatten, die ansteckendste Etappe war und ist Etappe 2. Das ist einfach so.
Das Coolste war, am nächsten Tag, also ich bin abends reingekommen und für mich war die Welt zu Ende. Und dann war aber Sascha, der kam, hier ist dein Bett ist schon gemacht, die Matratze ist schon aufgepustet. Ich konnte mich einfach hinlegen, habe gepennt wie sonst was. Und am nächsten Tag hat er zu mir gesagt, so, und jetzt wird's alles nur noch einfacher. Und das war tatsächlich für meinen Kopf, für mein Mindset unterm Strich eine der wichtigsten Sätze. Jetzt, du hast es geschafft, jetzt wird's nur noch leichter. Auch wenn es nachher immer noch schwere Etappen gab, aber das Schwerste war tatsächlich geschafft.
Und wenn man das schafft, dann schafft man auch die nächste Etappe und den nächsten Tag. Und deswegen ist immer positiv.
Und der wichtigste Satz vom Sascha war, weil ich habe immer schon, ich war heute schon morgen beim Tag oder morgen war ich schon bei der letzten Etappe. Sascha hat immer zu mir gesagt, denk von Checkpoint zu Checkpoint. Und zwar immer da, wo du bist. Von diese 10 Kilometer, von Checkpoint zu Checkpoint. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Also das war einer der besten Tipps, Sascha. Vielen Dank.
Ich habe jetzt mehrere Fragen. Die Schuhe. Du hast gesagt, du hast die Schuhe in die Ecke geschmissen. Du hast also dann welche zum Wechseln dabei gehabt?
Also ich habe auch im Vorfeld...
mit einem dann durchgelaufen, ein paar.
Genau. Ich habe Patrick im Vorfeld auch gesagt, als es darum geht, ist so ein Projekt für Patrick umsetzbar und wie auch immer. Habe ich gesagt, klar ist das umsetzbar. Habe ihm auch Mut gemacht, weil ich habe es immer genannt, ein Luxuslauf. Weil ich kenne normalerweise Läufe, da hat man sein ganzes Equipment am Rücken und mit Essen, mit Equipment, mit allem drum und dran. Und das war halt anders in Bhutan. In Bhutan hat man nur einen Tagesrucksack gebraucht. Man konnte einen zweiten Rucksack oder eine Tasche mit bis zu 10 Kilo abgeben und der ist von A nach B transportiert worden. Und das hat mich in eine Lage versetzt zu sagen, hey, mal gucken, ob, wenn das mit den Schuhen nicht klappt, kannst du ein zweites Paar dort reintun. Und das ist der Hintergrund, warum ich überhaupt ein zweites Paar dabei hatte. Ansonsten bei den Läufen, bei denen ich bis dato am Start war, ein Paar und das Paar, das muss irgendwie durchhalten. Und deswegen, das war die Situation, die mir da enorm weitergeholfen hat.
Wie lief es denn bei dir mit deinen Ambitionen, mit deinen Zielen, die du dir für den Lauf gesetzt hattest? Die erste Etappe, hast du gesagt, warst du vorne weg. Bei der zweiten Etappe habe ich jetzt nur durch die Hintertür jetzt rausgehört, dass es nicht so optimal lief.
Genau, das lief alles andere als optimal. Ich bin um Platz 10 oder irgend sowas reingekommen. Und ich war also gefrustet und ich habe mich geärgert, dass das nicht so gut lief und mit den Schuhen und überhaupt. Habe da vielleicht auch einen Fehler selbst gemacht, was die Schulauswahl betrifft. Habe dann, wie gesagt, nachgesteuert. Und daraus habe ich halt Energie für den Tag 3 wieder geschöpft. Und da habe ich gesagt, also jetzt will ich mal wirklich zeigen, mir selbst auch zeigen, dass ich es besser kann. Und Tag 3 war laufbar und es war Startschuss und ich bin von vorne weg gelaufen und ich bin auch als Erster ins Ziel gekommen. Ziel war dann letzten Endes auf dem Kloster, auf dem höchstgelegenen Punkt unserer Strecke auf 3600 Meter. Und das war ein Glücksmoment, als ich da als Erster reingelaufen bin, weil das sieht ja keiner. Das heißt ja immer, ah, die Verrückten, die laufen da irgendwo. Da geht ja eine lange Vorbereitungszeit voraus. Du hattest es vorhin schon angesprochen, Höhentraining. Das zahlt sich bei so einer Etappe alles komplett aus. Und man läuft da hoch, man läuft an den Sherpas vorbei. Ich muss dazu sagen, die meisten Touristen, die im Land sind, kommen aus Indien. Weil die brauchen da kein Visa, die können da einfach einreisen. Ist so ein bisschen eine Monopolstellung. Und die laufen da hoch mit Eseln, mit Pferden, die lassen sich die Sachen tragen. Und ich war motiviert und ich wollte da möglichst schnell hochkommen und wollte die Etappe, wenn es geht, für mich entscheiden. Und ich bin an denen vorbei und da gibt es halt überall Gebetsmühlen. Die sind teilweise selbst gebaut mit Backstein. Und da stand eine Frau, die hat auch Sachen hochtransportiert. Und sie gibt mir so zwei Backsteine, so nach dem Motto, ey, Junge, du bist ein bisschen zu schnell unterwegs, nimm doch mal die zwei Backsteine hinten rein und dann kannst du das gleiche Tempo wie wir anschlagen. Also da prallen Welten aufeinander. Und dann grüßt man holt kurz Luft, man läuft weiter und dann kommt man da oben an. Die Aussicht, ich bin begrüßt worden von den Jungmönchen. Also Jungmönche heißt, die können ab 6, 7 Jahren, die Jungs werden dann ins Kloster aufgenommen, weil die da ein Dach über dem Kopf haben, weil die verpflegt werden, weil die im Glauben erzogen werden sollen. Und ja, da war Tag 2 schon längst Geschichte und abgehakt für mich, weil nach einem guten Tag oder nach einem schlechten Tag folgt immer wieder ein guter Tag, immer daran glauben und dann trifft das auch letzten Endes meist zu.
Also Patrick hat jetzt dieses Bändchen mitgenommen. Hast du den einen von den Backsteinen mitgenommen?
Ja, im Handgepäck.
Anders. Tatsächlich, also ich hätte gerne was anderes mitgenommen, weil ich stand da oben in dem Kloster und da war eine Gebetsmühle und daneben war ein Feuer. Da stand ein Junge und das war ein Jungmönch. Und dann gehe ich zu dem Jungen und dann kommen wir so ganz nett ins Gespräch und er konnte auch Englisch und er erklärt mir alles. Und dann frage ich ihn so, hier, wir haben uns so nett unterhalten, er hat also verschiedene Seiten da verbrannt, ob ich zum Andenken an unsere Begegnung eine Seite, von dem er verbrennen möchte, mit nach Hause nehmen kann. Und dann gibt er mir zu verstehen, ja, nee, das ist nicht, das war so ein Packen, das sind Gebete. Er hat die Gebete auswendig gelernt. Und er darf mir das nicht geben, weil die Gebete sind ausschließlich den Mönchen vorenthalten. Und wenn der sie auswendig kann, muss er, so sagt die Regel, Blatt für Blatt verbrennen. Ne? Also das sind so Begegnungen, da zehrt man davon und die werde ich so leicht nicht vergessen. Weil mit einer Disziplin, die auch in jungen Jahren, ich bin selbst zweifacher Familienpapa, mit welcher Disziplin die dabei sind, und da fehlt auch Papa und Mama, das sind alles Jungs. Wenn sich da einer, wenn einer stürzt und hat das Knie offen oder wie auch immer, da gibt es keine starke Schulter oder mal in den Arm nehmen und sagen, ist schon nicht so schlimm und es heilt wieder oder wie auch immer. Also ist für und wieder, auf der einen Seite werden die verpflegt, auf der anderen Seite ist es auch traurig, sowas mitzuerleben und zu sehen. Und das ist, was ich eingangs gesagt habe, diese Dankbarkeit. Ne? Also wir können bestmöglich unseren Kindern alles bieten. Die haben auch eine starke Schulter, weiß nicht, ob es zu stark ist, aber zum Anlegen und mal in den Arm nehmen. Und das macht es halt einfach aus, diese Reisen.
Was für einen Glauben vertreten die denn da oben? Was für eine Religion haben die?
Buddhismus.
Buddhismus, okay.
Dann waren wir in dem, dann waren wir in dem Kloster. Und das war ja das legendäre Kloster mit dem Fußballspiel. Und da waren ja 80 Jungmönche und deren Ziel und Wunsch war es, dass sie gegen die Läufer ein Fußballspiel machen durften. Und die haben einen richtigen Fußball-Bolzplatz da oben. Also wie man sich das so vorstellt, mit sehr spartanisch, aber es ist ein Bolzplatz gewesen. Wenn der Ball da runter geht, dann muss man den Ball 2000 Meter erstmal holen gehen. Ne? Das ist also schon ein bisschen blöd. Und dann habe ich mir überlegt, ich wusste ja vorher, dass es ein Fußballspiel und dachte, komm, ich wusste auch, dass sie nicht so tolle Fußbälle haben. Und da habe ich 4 Lederfußbälle von zu Hause mitgenommen. So, wir hatten mal so eine Werbekampagne mit Lederfußbällen, davon hatte ich noch genügend da. Und habe mich die ganze Zeit geärgert, weil diese 4 Lederfußbälle waren immer Ballast. Also die waren im Flugzeugballast, die waren im Handgepäckballast, die waren zwischendurch Ballast, die waren im Zeltballast. Immer habe ich mich über diese Fußbälle geärgert, bis auf diesen Moment, wo ich die Fußbälle den Mönchen gegeben habe und dieses Gesicht gesehen habe. Da habe ich gesagt, wieso hast du nicht 20 Bälle mitgebracht? Das war so ein tolles Gefühl, das Gesicht von den Jungmönchen zu sehen. Und wir haben dann auch gegen die Jungmönche das Fußballspiel gemacht. Und ja, also du hast hier die beiden Torschützen, wir haben ja 5-2 verloren, aber Frankfurt hat ein Tor geschossen und Borussia Mönchengladbach hat ein Tor geschossen. Also wir haben die Ehre gerettet, aber wir hatten keine Chance. Die haben super gespielt, obwohl die Fußballschuhe aufgeteilt haben. Also das heißt, ein Mönch hatte den Fußballschuh rechts und einer Fußballschuh links. Man konnte Memory spielen, wer gehört hier zu wem. Und links, rechts waren halt die ganz normale Pantoffeln oder Schlappen. Aber die haben super gespielt, ne?
Aber eins muss man dazu sagen, Patrick ist ein Phänomen. Er quält sich da hoch auf die 3600 Meter und die meisten Läufer, die haben mit der Nase gerümpft und wir haben gesagt, hey, es spielt jeder mindestens 2 Minuten. Der Deal bestand darin, wir dürfen dort übernachten, aber im Umkehrschluss spielen wir auch dieses Spiel. Also wir haben gegen keine Kinder gespielt, sondern gegen jungen Mönche, das sind Jugendliche und junge Erwachsene. Und Patrick, so arg er gekämpft hat bei dem Hochlaufen, umso emotionaler und voller Energie war er bei dem Fußballspiel. Also ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Das Duracell-Männchen ist wieder da. Und ich glaube, Patrick und ich, wir waren diejenigen, die überhaupt, wir wollten spielen. Die anderen hatten keine Lust und wir waren ziemlich lange auf dem Feld. Ja, und das war dann natürlich preisgekrönt, sage ich mir mal, gegen Bayern München, gegen Dortmund, gegen Real Madrid. Hab schon ganz viele Tore gemacht. Aber wer kann von sich behaupten, auf 3600 Meter Höhe gegen buddhistische Mönche in Bhutan, im Himalaya, ein Tor erzielt zu haben? Ich glaube, Patrick und ich können jetzt sagen, wir
Sascha,
das behaupten.
ich habe das sogar mit der GoPro, also das Tor ist mit der GoPro aufgenommen. Wir haben das live on tape. Ja, also.
Ja, Tor des Monats. Wenn das kein Tor des Monats ist, dann weiß ich auch nicht weiter.
Was mich dabei wirklich halt wirklich umhaut, ist nach diesen Läufen. Ich meine, wir wissen ja alle drei, wenn du so einen Lauf hinter dir hast, der dich wirklich richtig geschlaucht hat, dann sind ja deine Muskeln, die sind ja auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im Eimer. Und die Gefahr, dass du dir auch irgendwas zerrst oder abreißt oder was weiß ich, umknickst, ist ja auch dann extrem groß. Ich krieg's nur schwer in meinen Kopf rein. Ihr habt dann schon knapp 100 Kilometer hinter euch gehabt,
Sechs, also es waren
96.
96 waren hinter uns und
96, siehst
110
du?
waren noch
Ja,
vor
habe ich im
uns.
Kopf gehabt. Ne? Und dann geht ihr dahin, fix und alle. Gerade Patrick kommt noch relativ weit hinten raus, hat also nicht mal Zeit irgendwie. Ich dusche jetzt erstmal, mache ich mal frisch und ein bisschen Deo und
Duschen, den?
Duschen. Hat er Duschen gesagt?
Ja.
Duschen, was ist das?
Und dann nach der Massage oder was, dann gehe ich raus
Ja,
und mache mal
genau.
kurz 2 bis 5 Minuten so ein bisschen mitkicken. Ihr seid ja beide raus, habt dann die deutsche Ehre gerettet da oben, damit ihr noch 2 Tore geschossen habt. Also das finde ich noch viel riskanter und viel beeindruckender als jetzt zum Beispiel die Geschichte, dass Patrick sich da auf die Höhe überhaupt null drauf vorbereitet hat und da so blauäugig rein ist. Also das da oben, das Hut ab, dass ihr das noch gemacht habt
Es
und
sind
überstanden habt.
die Emotionen, Ralf, und die Gesichter der Mönche. Und du kannst findest nur reine Freude in der Freude von den Mönchen, weil die haben sich ein Jahr drauf gefreut, auf dieses Spiel, und du bist Teil
Vier
der Freude. Ja, du bist
Jahre.
Teil der Freude und dann machst du es, ohne drüber nachzudenken. Du machst es.
Aber man muss dazu auch sagen, also erstmal, deine Bedenken sind vollkommen korrekt, was du da sagst, Verletzungsgefahr. Wir haben das letzte Mal vor 4 Jahren da gegen die Läuferschar gespielt. So, und die waren motiviert. Und die haben das Ganze auch ernst genommen. So. Und wir sind da Gäste. Und wir gehen da jetzt hin und sagen, wir müssen da mit aller Macht und wie auch immer. Natürlich ist man da vorsichtig. Man meidet jeden Zweikampf und wie auch immer. Und es geht gar nicht um das Fußballspiel. Das Fußballspiel ist nur der Aufhänger für Begegnungen, die wir dort haben. Weil wo begegnet man den Mönchen und auf welche Art und Weise kann man denen begegnen? Da bietet sich der Sport wunderbar an. Und das war das Surreale. Man ist da irgendwie auf der Höhe. Man konnte kaum richtig Luft holen. Auf einmal springt man da wie ein junger Gott. Man klatscht sich ab. Man hat Respekt und Wertschätzung dem anderen gegenüber. Und das ist, wo es drauf ankam. Ist 2-5 und Tor gemacht und wie auch immer. Ne? Das ist alles mit dem Augenzwinkern zu sehen. Aber es ging einfach, der Sport kann ganz viele Türen öffnen. Und die Tür haben wir geöffnet. Wir sind da durchgegangen und haben da wahrscheinlich Eindrücke gemacht, die wir das ganze Leben lang in uns bewahren werden. Darum geht's.
Das, ja, denke ich auch. Das ist eingebrannt. Das ist so ein Kopfkino auf Knopfdruck, ne?
Ja.
Das kriegst du nicht mehr raus.
Ja,
Gut,
das.
ab jetzt geht's aber im wahrsten Sinne des Wortes bergab, oder? Die Hälfte habt ihr hinter euch oder über die Hälfte, weil die harten Etappe oder die richtig harte Etappe und die Hälfte der Strecke habt ihr.
Na gut, die härteste Etappe oder die vermeintlich härteste Etappe war die vorletzte. Also das war die längste Strecke, die war knapp 55 Kilometer. Und da hatte ich dann, also da hatten wirklich einige noch so Bammel vor. Also nochmal 55 Kilometer. Und da war auch so, dass die langsamsten Läufer vom Vortag sind auch eine Stunde früher gelaufen, weil man da schon wusste, dass die dann vielleicht auch etwas länger brauchen. Und also da hatte ich tatsächlich die wenigste Regenerationszeit. Also ich bin als Letzter reingekommen am Vortag, musste als Erster raus, dann die 55 Kilometer. Ich bin dann echt im Dunkeln reingekommen mit der Lampe. Und dann war das total schön. Ich bin tatsächlich bei der längsten Strecke bin ich als Vorletzter reingekommen. Und ich musste an diesem Zelt vorbeilaufen. Und alle Läufer waren da, kennst du, und haben dich gefeiert, als wenn du der Erste warst. Und das nehme ich als Teamgeist mit. Ich kann dieses Gefühl auf Knopfdruck immer wieder zurückholen. Ich renne da als 56. durch, bin fix und fertig, es ist dunkel, ich will nach Hause, ich will ins Bett. Und auf einmal jubelt die Menschenmasse und du denkst, ach komm, mach doch 5 Kilometer. Ja, weil du auf einmal euphorisiert bist. Es war so herzlich und so ein toller Empfang. Das war noch stärker als beim Zieleinlauf und das war eines der größten Erlebnisse an diesem einen besonderen Tag.
Aber ich habe das jetzt hab das richtig verstanden. Du bist also jetzt bei der vierten Etappe als Erster losgelaufen. Du
Nein,
warst also vorne, du warst an der Spitze.
bei der fünften Etappe,
Bei der fünften.
da durften die langsamen Läufer, das waren ungefähr 20, die durften quasi um 6 Uhr schon starten, während die normalen Läufer um 7 gestartet
Ja,
sind.
lassen wir da mal stehen, dass du das Feld angeführt hast. Kurzfristig.
Vielleicht maximal 15 Sekunden.
Okay, gut.
Das, was
Also,
Patrick auch gerade gesagt hat, als er da am Vorabend im Dunkeln reinkam, wenn jemand so spät reinkommt und so lange unterwegs ist, was verdammt nochmal ist das für eine mentale Leistung? Ne? Wenn man schnell unterwegs ist und man ist vorbereitet, ist das das eine. Aber die müssen ja so viele Stunden länger kämpfen und sich motivieren. Und da habe ich wirklich den allerhöchsten und allergrößten Respekt davor. Und dieser kleine Motivationspush stand dann unten im Zelt, da waren alle zugegen, die ganze Staff und die ganze Läuferschar. Man brauchte den Motivationspush, weil da war leider noch kein Ziel, sondern man musste noch hoch, ganz steil auf dem Kloster, man musste einmal um ein Kloster rumlaufen und in dem Innenhof war dann erst das Ziel. Ne? Und ich glaube, wenn man die Leute gesehen hätte und da wäre jetzt nichts los gewesen, wäre der letzte Kilometer, wäre einem noch schwerer gefallen. Und so war das nochmal so ein bisschen Motivationspush. Dann ist man da hochgeflogen, man ist dann reingekommen und dann hatte man den Tag auch letzten Endes für sich.
ich glaube, da ist ja noch ein anderer Punkt dabei, die Zeit des Regenerierens. Du warst wahrscheinlich doch die eine oder andere Minute jetzt vor Patrick im Ziel. Grob bei der ganz langen Etappe, wie lang? 5 Stunden, 4 Stunden?
Unterwegs gewesen oder so?
Nein, vor Patrick im Ziel?
Also insgesamt kann man sagen,
Nein, nur bei dieser langen Etappe. Mich würde das jetzt mal interessieren, weil du bist 5 Minuten, 5 Stunden, sag ich mal, oder 4 Stunden, 3 Stunden früher im Ziel. Du hast ja auch 3 Stunden länger zum Regenerieren.
ja, klar. Also ich glaube,
Ja,
ich war für die
3 Stunden
lange
hier und
Etappe.
dann läuft Patrick noch 1 Stunde früher los. Sind ja schon, sag ich mal, 4 Stunden länger. 4 Stunden, wo du die Füße länger hochlegen kannst und kannst Luft holen, während Patrick vollkommen platt abends da ankommt.
Genau.
Wirft sich auf die Hängematte oder in seinen Schlafsack, kommt irgendwie dreiviertel tot durch die Nacht und wenn er dann gerade wahrscheinlich tief im Tiefschlaf ist, dann klingelt schon wieder die Glocke. Patrick, you rule, du bist der Erste heute
Also,
oder
ich
sowas.
hatte noch 2 Stunden weniger Zeit, weil ich hatte einen Termin mit Dr. Bob, also Dr. Ryan. Und Dr. Ryan hat dann gesagt, komm bitte morgen um 3:30. Also, ich musste um 3:30 musste ich beim Doc erscheinen und der hat quasi meine ganzen Füße eine Dreiviertelstunde getaped.
Wir reden von 3:30 morgens, ne?
Morgens. Dann hab ich gefrühstückt und dann bin ich um 6 Uhr los. Also, die Nacht war vielleicht 3 Stunden maximal.
Also, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Ralf. Also, erstmal, Roundabout, Patrick hat vielleicht doppelt so lang gebraucht, so über den Daumen gepeilt von der Zeit her. Und genau das ist der Grund, warum ich versucht habe, da nicht irgendwie nur mein Rennen zu machen, sondern versucht habe, da auch irgendwo Support zu leisten. Weil das ist doch dann ein Selbstverständnis, wenn ein anderer Läufer, den man kennt, der Deutscher ist, wo es eine Verbindung zueinander gibt, wo man auch sagt, ich helfe dir auch in der Vorbereitung, was gehört dazu, welche Ausstattung brauchst du? So. Dann ist doch ein Selbstverständnis, dass ich von meiner Zeit, die ich mehr habe, ein Stück weit von meiner Zeit abgebe. Auch wenn ich später ins Bett gehe, weil ich den Patrick vielleicht begleitet habe, dann auch noch zu unserem Rennarzt oder Wasser geholt oder Bett aufgebaut oder wie auch immer. Das ist genau der Grund. Man kann sich da nicht einfach hinlegen und nur das ist mein Rennen und mir ist alles andere egal, dann hat man die Verpflichtung, und das mache ich auch total gerne, anderen zu helfen und von der Zeit, die man mehr hat, einfach zu teilen. Und das ist das Schöne. Ich profitiere auch davon, wenn ich einen schlechten Tag habe oder wie auch immer. Wie oft habe ich schon von anderen die Hilfe angenommen? Jetzt bin ich in der privilegierten Situation. Jetzt kann ich das weitergeben. Hey, das ist doch total cool. Also alles in Ordnung.
Also mal vielen Dank,
Ja,
Sascha. Das
grandios.
war so eine tolle Verbindung und ich bin für jede Cola, die du mir gebracht hast, weil ich nicht mehr gehen konnte, dankbar. Und ich bin dir dreimal dankbar, dass du meine Matratze aufgepustet hast. Ich hätte das nicht mehr
Hey
hingekriegt.
Patrick, du bist alleine gelaufen. Das war nur der kleine I-Punkt. Soll überhaupt nicht das Thema sein. Du hast dich da irgendwie durchgekämpft und konntest dich immer wieder motivieren. Also da muss man den Hut vorziehen. Vor dem bisschen Matratze aufpumpen und ein bisschen Support leisten, das ist eigentlich nicht der Rede wert. Alles gut.
Also insgesamt, Ralf, waren es ja also bin ich 58 Stunden, 28 Minuten und 16 Sekunden auf den Beinen gewesen. Und der Erstplatzierte um die 30 Stunden. Also das ist das, was Sascha eben sagte. Ich habe ungefähr die doppelte Zeit und deswegen die Hälfte der Regenerationszeit. Aber ich bin auch, und das ist auch das, was Sascha immer zu mir sagte, geh dein Tempo. Also ich habe ja auch ganz am Anfang gesagt, wenn ich nicht mehr laufen kann, dann gehe ich. Und wenn ich nicht mehr gehen kann, dann krieche ich. Hauptsache nach vorne. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe also immer auf meinen Körper gehört und bin dann nur in der zweiten Etappe irgendwann mal wirklich zusammengesackt. Da ging gar nichts mehr. Dann habe ich ja wirklich 15 Minuten da gelegen, gesessen und dann konnte ich erst wieder weitergehen, aber da ging gar nichts mehr. Ich bin wirklich zusammengesackt und das war der Moment, wo das Video gedreht wurde.
Wir kommen, glaube ich, zur letzten Etappe, die sechste und letzte Etappe. Die war ja nicht mehr ganz so lang, aber die hat es trotzdem noch mal in sich, weil es ja dann auch noch mal richtig berghoch ging ins Ziel, senkrecht. Wie viele Kilometer waren das? War nicht so viel, 13, 16, irgendwas?
16.
16. Aber Ziel war dann auch oben in diesem, es war auch so ein Kloster. Ne? Das war dieses, da hat er ganz, ganz bestimmten Namen.
Tigers Nest, ja.
Das Atlasnest, genau. Wie war das so auf den letzten Kilometern? Der letzte Tag, da weiß man ja, egal was jetzt hier passiert, ich komme ja irgendwie an. Ne? Irgendwie ist es machbar, hier sterbe ich nicht mehr. Wie ist das, wenn ihr euch da die letzten Meter hochgequält habt, oder falls ihr euch gequält habt? Ich gehe mal davon aus, nach knapp 200 Kilometern und so viel Strapazen, so viel Höhenmetern, dass das dann kein Sonntagsspaziergang mehr ist, nach hinten raus. Aber was sind das für Gefühle, wenn man dann da noch ins Ziel kommt? Bei Patrick habe ich das Bild gesehen, da habe ich mich auch gefragt, lieber Gott, ich weiß, wie das ist, wenn dann die Hormone so durchdrehen und aber dieser Sprung, hast du das geübt oder wie hast du das
Ah, das,
hingekriegt? Oder
das
hast du
kann
vorher
ich, das
noch
kann
mehrere
ich,
Codas
das kann ich
inhaliert?
ja, das kann ich erklären. Wird das hier aufgezeichnet, Ralf?
Nee, kannst ruhig Klartext reden.
Also, ich wusste ja genau, also es war wirklich ein Anstieg und alle sind quasi um diese Kurve gelaufen oder und dann waren sie alle und sind dann so ins Ziel reingehetzt, ja. Und ich habe gedacht, nee, ich laufe ja nicht wegen der Zeit. Ich bin ja quasi für mich gelaufen, für das Kinderhilfswerk. Ich bin für die Gelegenheit gelaufen. Ich bin nicht wegen der Zeit oder der Platzierung gelaufen. Also bin ich bis oben zur letzten Stufe gegangen, wo ich genau wusste, und jetzt kommt am Ende, kommt muss ich um die Ecke gehen und dann war das Ziel da. Und habe mich 2 Minuten hingesetzt. Und habe in diesen 2 Minuten die ganzen 200 Kilometer bin ich gedanklich nochmal durchgegangen. Ich habe in diesen 2 Minuten so viel Dankbarkeit und Demut aufgesaugt. Ich bin die zweite Etappe nochmal geistig durchgegangen. Ich bin meine 1 Minuten Video bin ich nochmal durchgegangen. Ich bin die längste Etappe nochmal durchgegangen, die Abendetappe. Ich bin wirklich gedanklich diese 2 Minuten lang komplett die Reise durchgegangen. Und bin dann voller Stolz, weil dann war ich erstmal wieder bei mir, um die Ecke gelaufen und ich hatte ja 2 Minuten Regenerationszeit, deswegen war ich total motiviert und wusste, am Ziel ist eine Kamera. Und ich wollte ein schönes Zieleinlaufsfoto haben. Das war mein Wunsch von Anfang an. Ich habe gesagt, ich möchte ein schönes Foto haben und am besten so, als wenn es so aussieht, als wenn das ein Klacks gewesen ist. Das war mein Wunsch. Also bin ich tatsächlich, ich habe mir eine Stöcke dem Veranstalter in die Hand gedrückt. Der wusste gar nicht, hä, wieso gibt er mir die Stöcke? Ja, weil ich wollte die Hände frei haben und bin quasi breitarmig und breitbeinig über dieses Ding gesprungen. Und dann hat der Fotograf ja das perfekte Foto gemacht und das ist die Erklärung.
Du hast noch, ich hatte das schon woanders gesehen gehabt, du hast ja noch diese Geschichte mit der GoPro. Wir hatten uns im Vorfeld drüber unterhalten. Ich habe dich dann gefragt, nimmst du eine Kamera mit oder willst du mit deinem Handy filmen oder sowas? Ne? Und hast dir da Gedanken gemacht und hatte ich ja, glaube ich, dann deinen Sohn auf die Idee gebracht, nimm dir doch eine GoPro mit, dann ist das alles sehr, sehr realistisch. Das Ding ist noch kleiner und viel leichter, wiegt ja nur so 40, 50 Gramm, glaube ich, ne? Aber du musst da trotzdem mit dir rumschleppen. Du hast mir mal erst dann erzählt in irgendeiner anderen Sendung, die ich jetzt gesehen hatte, dass du dich gar nicht mehr auf dieses Ding konzentriert hast, auf die GoPro, und du hast es einfach laufen lassen und du bist durch Ziel durch. Und was ist dann passiert?
Also ich habe tatsächlich die GoPro immer nur angemacht, temporär, habe sie laufen lassen und dann wieder ausgemacht und habe sie mal abends geladen bei dieser ganzen Ladestation, wo wirklich Chaos war. Jeder hat irgendwas geladen. Und tatsächlich habe ich am Abend vorher, weil das war ja die längste Strecke, ich war fix fertig, ich habe also nichts mehr geladen. Und mir war es auch egal. Also das war wirklich ein Überlebenskampfmodus. Und bin tatsächlich die letzten 5 Kilometer habe ich nochmal, die letzten 3 Kilometer habe ich nochmal die GoPro angemacht und bin gelaufen über das Ding drüber. Hab dann meine Frau umarmt, hab dann noch den Dr. Ryan umarmt. Dann hat Sascha noch in die Kamera gepult: Ey, du hast es geschafft, ne? Und in dem Moment geht die Kamera aus und der Akku ist leer. Also perfekter hätte das Timing dieses Akkus nicht sein können. Er hat genau Sascha noch mitbekommen, dann kam Dr. Ryan und dann war schwarz und dann war Ende. Und ich sagte: Ey, das hätte sich kein Regisseur besser
Nein,
ausdenken können.
dafür gibt so ein Drehbuch gibt's nicht, ne?
Und überleg mal, die wäre jetzt 1 Minute vorher ausgefallen. Ich springe da drüber und die GoPro ist aus. Ja, es war, ich bin
Ja,
so
oder du
froh.
nimmst Anlauf und willst ins Ziel und da geht's aus, ne?
Ja. Aber Sascha, was mich interessieren würde, wie war dein Zieleinlauf? Wie war deine Emotion?
Also die Emotion hat mich gecatcht. Man muss ja sagen, das liegt ja an so einem Felsen. Und man musste hochlaufen, ziemlich lange. Und das Gemeine war, es gab dann ziemlich viele Stufen nach unten. Und dann ging es wieder hoch zum Kloster nach oben. Und als ich dann auf den letzten Stufen war, ja, dann habe ich gemerkt, ich habe nämlich am letzten Tag wirklich alles irgendwie in die Waagschale geworfen, um da eine gute Zeit zu machen und eine gute Platzierung. Und ich bin wirklich an der Grenze gelaufen. Ich habe dann gemerkt, dass ich es gleich geschafft habe, dass ich da bin. Und na klar, es ist dann sehr, sehr emotional. Das war so ein Moment, da war ich für mich auch ganz alleine. Ich habe mich nicht wie du jetzt hingesetzt, sondern ich bin gelaufen. Und dann laufen einem einfach die Tränchen runter, weil man immer an der Grenze war, weil man dann allen Widrigkeiten zum Trotz da irgendwie seine Leistung erbracht hat. Mir gingen dann auch Gedanken durch den Kopf. Ralf weiß das ja auch. Ich hatte vor 11 Monaten hatte ich eine Begegnung der besonderen Art in Norwegen, bin da geborgen worden. Dann war ich am Grand Canyon, am Grand to Grand, habe da ein gutes Ergebnis erzielt, war erst vor wenigen Wochen in Vietnam, habe dann Podestplatz für mich verbuchen können. Und jetzt noch Bhutan, mit einer ganz, wie soll ich sagen, durchwachsenen Vorbereitung, mit ein paar körperlichen Gebrechlichkeiten, mit allem, was dazugehört. Und das fällt in dem Moment halt einfach ab, sondern man sagt, man hat es geschafft. Man hat alles nochmal in die Waagschale geworfen, um bei diesem Lauf dabei zu sein und den möglichst gut zu finishen. Und dann realisiert man das, dass man das geschafft hat. Und dann kommt man da oben ran. Klar, ich habe auch versucht, den Sprung zu machen, aber der war nicht so emotional wie bei dir, weil ich habe erst mal eine Viertelstunde gebraucht, um wieder meine Atmung irgendwie in den Griff zu bekommen, weil da war ich wieder die ominöse Dampflok. Aber das ist dann auch egal, weil ich kann mir sagen, ich habe alles gegeben, das, was drin war, habe ich da auf der Strecke gelassen und dann ist man mit sich total im Reinen. Zu welchem Platz das auch reicht, alles in Ordnung.
Du warst letztendlich auch zufrieden. Ich habe ja mitbekommen, dass du auch im Vorfeld ein bisschen kämpfen musstest, um überhaupt da richtig
Genau.
fit ans Ziel zu kommen oder an den Start erstmal zu gehen. Und was mich bei dir noch interessieren würde, wie ist das denn? Du hast ja gesagt, du warst in Vietnam jetzt gerade mal wieder und du warst hier eben im Norden, du warst in Südamerika, du bist durch die Mongolei gelaufen. Gibt ja praktisch keinen Kontinent, oder es gibt keinen Kontinent, den du jetzt nicht schon belaufen hast. Das war ja diese Continental Challenge, die du auch jetzt erledigt hast, glaube ich. War das jetzt mit Bhutan oder war das vor Bhutan
Na,
schon?
Bhutan hat damit nichts zu tun. In Norwegen wäre das letzte Rennen gewesen, aber in 24 geht es nochmal nach Norwegen und dann will ich der 8. Läufer weltweit sein,
Also
der die
das,
Challenge
genau, das, also das war jetzt, dann, oder ist dann der Abschluss, genau.
Genau.
Richtig. Also du kennst das ja, wie das ist, wenn man bei so einem extremen Ding ins Ziel läuft. Du gibt's denn da sowas wie eine Art Gewöhnung?
Nein. Du meinst die Emotionen oder dass es
Die
irgendwie ist da
Emotionen, die
einfach.
Aufregung im Vorfeld, Oder ist das praktisch so, wie ist auch immer vielleicht ein bisschen abgeschwächter, aber so wie bei Patrick jetzt als absoluter Neuling, also als Rookie auf diesem Gebiet da reingestolpert, da kann ich mir vorstellen, dass natürlich vorher die Emotionen und das Hirn, das Tanz sei ja Tango pausenlos. Aber meine Frage jetzt wäre jetzt an dich: Wird's da mal irgendwann auch beim Profi mal ruhiger oder nicht?
Also erstmal, ich mache das auch nebenberuflich. Ich würde mich jetzt nicht als Profi bezeichnen, sondern das ist irgendwie was dazwischen. Aber es wird nicht ruhiger, sondern jedes Rennen ist besonders. Es hat Höhen und Tiefen, die wir heute auch thematisiert hatten. Und auch die Vorbereitung ist komplett unterschiedlich. Zum Beispiel Bolivien war auch total emotionsgeladen, als ich da ins Ziel gelaufen bin. Weil du musst dir überlegen, ich habe Höhentraining gemacht. Ich lag hier zu Hause in meinem Sportzimmerchen im Zelt und habe auf 3000 Meter 2 Wochen geschlafen. Und dann sind meine 2 kleinen Töchter, die wollte ich nicht in die Höhe holen, die haben sich eine Matte genommen und die lagen davor und haben Händchen gehalten und sind so eingeschlafen. Das sind so viele Begebenheiten, die einen in dem Moment, wenn man das geschafft hat, das ist nicht nur das Laufen, sondern ist das Ganze drumherum, mit Familie, mit Fleiß, Verzicht, Arbeit, Beruf, Sport, alles gehört irgendwie zusammen. Und das fällt dann einfach von einem ab. Und wenn es dann erfolgreich auch noch ist und man hat vielleicht auch noch eine Platzierung oder wie auch immer, dann ist das umso schöner. Also es ist nicht nur, wir laufen irgendwo und erreichen irgendwie was, sondern was man entbehrt hat und vorher in die Waagschale geworfen hat, um überhaupt dort bestmöglich am Start zu stehen. Ne? Und das schwächt nie ab. Das ist immer anders, aber die Emotionen sind immer da.
Ich habe dich ja schon mal gefragt vor einiger Zeit, wann schreibst du denn dein Buch?
Ich weiß nicht. Also wenn sowas mal irgendwann in Frage käme, ich glaube, ich würde kein Laufbuch schreiben, weil ganz viele schreiben Bücher übers Laufen und so. Und ich würde mir niemals irgendwie anmaßen, über das Laufen irgendwie zu berichten. Aber es könnte ja vielleicht irgendwann mal der Fall sein, so eine Mixtur, weil es sind Begegnungen, es sind Land und Leute, es sind Attribute wie Wertschätzung, was wir eingangs besprochen hatten, Dankbarkeit, Demut. Hey, wenn ich das sehe, andere in meinem Alter, die können von der Couch, ohne irgendwie Schmerzen zu haben, nicht auf die Toilette gehen, weil die eine Spenderniere brauchen. Und wir haben das Privileg, wir sind fett, wir haben einen gesunden Körper und wir haben die Voraussetzung, bei dieser Art von Läufen irgendwie dran teilzunehmen. Ja, und dann sollte man auch diese ganzen Werte leben und sollte da nicht, wie soll ich sagen, den Dicken machen, sondern am Boden bleiben. Es ist alles gut, wie es ist. Und das ist nicht jedem vergönnt.
Also ich muss da einfach mal dazwischengrätschen. Ich glaube, da geht es gar nicht darum, dass man dann zeigt, man schaut her, was ich für ein Held bin, sondern ganz einfach, du lässt ja die Leute teil, die Leser, Leserinnen dann teilhaben an diesen, ich sag mal, an diesen Abenteuern. Du bist ja in dem Augenblick, Patrick, genauso, also nicht jetzt zurückgesetzt fühlen. Ihr seid ja sowas wie moderne, also noch mehr Abenteuer geht doch gar nicht, oder?
Nein.
Das ist ja wie Indiana Jones in Laufschuhen im Endeffekt. Ne? Ihr kämpft euch da durch den Dschungel, ja, lernt die Leute kennen, habt da eure Abenteuer. Patrick, wir haben eine Geschichte vergessen. Du hast ja auch noch dann jemanden, ich will nicht sagen das Leben gerettet, aber aus einer ziemlich misslichen Situation geholfen, diesem einen kleinen Jungen. Kannst du das noch ganz kurz mit einschieben?
Du, es waren sowieso die Begegnungen. Also ich habe mir, also wenn du nicht nach Zeit läufst, dann hast du auch mal außerhalb der Blicke nach diesem hier, hast du auch mal Blicke zu den Menschen. Und darum geht's im Endeffekt. Und ich hatte 3 ganz tolle Begegnungen, also einmal 2 ältere Damen, mit denen habe ich 5 Minuten gequatscht. Die konnten ganz gut Englisch. Die eine war über 90 Jahre alt. Hat ein totales schönes Bild ergeben. In der Zeit sind noch 3 Läufer an mir vorbei. Und ich sagte ganz ehrlich, ob ich Platz 46, 49, 52 habe, das war ja in dem Fall egal. Aber diese 5 Minuten mit dieser Dame, die sind in meiner Seele eingebrannt, auch wie sie gesprochen hat. Und das ist was ganz Besonderes gewesen. Und tatsächlich, ich hatte einmal die GoPro an. Ich wusste, dass ich sie an hatte, weil in dem Moment war eine total schöne Landschaft, die wollte ich unbedingt aufnehmen. Und dann habe ich in der Ferne ein Kind schreien gehört. Und jetzt hatte ich die GoPro an, ich habe geguckt. Und da war ein Kind auf so einer Anhöhe. Und das wollte runter. Und unten war eine Mutter mit einem anderen Kind, aber die kam nicht dran. Und da war ein Stacheldraht. Und das war so der gefährliche Moment. Und dann bin ich tatsächlich hingegangen und die GoPro lief. Deswegen, ich habe es tatsächlich auf der GoPro drauf und bin quasi hochgeklettert, habe mich an diesem einen Balken festgehalten, konnte mich dann quasi mit dem Bein ein bisschen abstützen und habe dann quasi beide Hände gestreckt in die Mitte. Und das Kind kam in meine Arme gelaufen. Dann habe ich das quasi genommen, habe es auf den Boden abgesetzt. Das ging dann sofort zur Mutter. Und die Mutter macht als erst mit mir High Five, wo ich denke, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Jetzt muss ich aus Deutschland kommen, um getan, ein Kind zu retten. Aber das war einfach so ein schöner Moment, wo ich dachte, wow, das sollte so sein.
Es gibt, ich glaube, im Leben eines jeden Läufers oder Extremläufers, Triathleten, Ausdauersportlers, gibt es ja den Augenblick, wenn man ins Ziel kommt, fix und fertig ist, sich fragt, habe ich es noch alle am Sträußchen oder nie wieder als Feststellung. Das dauert dann so eine Stunde, zwei, drei, bis man dann sagt, ja, aber da könnte ich ja schon noch mal und das wird mich mal reizen und vielleicht geht's auch noch eine Runde bequemer oder schneller oder mal an einem anderen Ort. Also die erste Frage stelle ich jetzt nicht mehr im Nachhinein. Ich will auch nicht die Antwort hören nach dem Motto nie wieder, haben wir damals beide gesagt. Ja gut, bei Sascha glaube ich nicht. Aber bei dir weiß ich auch, du hast am Anfang so gedacht, aber wir sind ja ein Kapitel weiter. Was kommt denn als nächstes?
Also ich bin von diesem Laufvirus und von dem, was ich erlebt habe, angesteckt. Und natürlich ist man am ersten Tag und ich sag mal, die erste Woche sagt man, ey, never ever, nie wieder. Ich habe in den ersten Interviews habe ich gesagt, hey, no way, ne? Und vor 3 Tagen kam eine Anfrage von einer Teilnehmerin und da habe ich gedacht, oh ja, das klingt ja nett, ne? Und das sind ja nur 100 Kilometer, weißt du? Und
das klingt ja mal nett, genau. Ja,
und dann, es waren nur 100 Kilometer, dachte ich, oh, guck mal. Ich glaube, ich würde es, ich weiß, andersrum, ich weiß, ich würde es wieder tun. 100 Weil diese Kilometer, Emotionen 100, sind unbezahlbar.
100 Kilometer wo?
Das war damals, also 100 Kilometer war in Schweden. Mhm. Aber es gibt auch einen Nepal-Lauf. Also, ne? Also ich warte mal, was der Sascha macht. Und Sascha, egal was du machst, sag mir einfach Bescheid. Lass uns doch mal ins Fußballstadion fahren. Dann reden wir drüber, ob du einen Kofferträger brauchst oder einen Mitläufer. Dann gucken wir mal.
Nächste Saison wieder im Borussia-Park und dann machen wir die Pläne, was da so kommen mag.
So ist der Plan.
Ich also, bin dabei.
Sascha, du hast auf jeden Fall... Sascha,
wir haben es geschafft. Wir haben diesen Pokal. Und mein Pokal ist genauso groß wie dein Pokal, weil alle Pokale waren gleich groß. Weil es ging auch darum, dass wir alle gegen uns selbst gewonnen haben. Und das, also ich fand diese Teamgemeinschaft innerhalb der Läufermannschaft sowieso sowas von respektvoll, wertschätzend und inspirierend. Vielleicht mag es Konkurrenzkampf gegeben haben unter den ersten drei, aber das auch nur im Zeitraum des Laufes. Abends waren alle gleich. Abends hat jeder sich geholfen und das ist wirklich das, was ich mitnehme. Teamgeist, Wertschätzung und Respekt. Wenn das in deutschen Firmen wäre, wir würden alle den doppelten Umsatz machen.
Ja. Sascha, du bist in Skandinavien, um deine Challenge da abzuschließen, diese ja. Continental Challenge.
Genau.
Was hast du noch vor?
Ja, gibt Überlegungen eventuell, also für dieses Jahr bin ich definitiv durch, das weiß ich. Ich habe jetzt erstmal eine Off-Season. Ich habe neulich eine Frage beantwortet, mitten im Jahr bist du schon fertig, ja. Bei 4 Rennen dieser Art innerhalb von dem Jahr, glaube ich, kann man durchaus mal eine Pause einlegen. Das bin ich nicht nur beim Körper schuldig, sondern auch meiner Familie, das nur am Rande. Und es gibt aber Überlegungen, vielleicht im Januar in Senegal zu fahren. Ist der gleiche Veranstalter, mit dem ich auch die Continental Challenge mache. Der hat alle paar Jahre ein spezielles Rennen irgendwo in der Destination weltweit. Und Senegal habe ich mir schon angeguckt und könnte sein, dass das mein Einstieg dann wieder wird in 2024. Wir schauen mal.
Du hast auch keine Gefahr mit Blutegeln wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, da gibt es dann andere Tiere. Als jedes Rennen hat seine Herausforderungen und seine Tiere und es ist alles gut. Trotz alledem, man muss dort auch wieder nur laufen. Mehr ist das
nicht. Wie viele Kilometer sind das denn?
Ich glaube, es sind auch wieder 200 ein paar zerquetschte.
Na, dann geht's ja.
250 oder so. So steigert sich das, Patrick. Merkst du was?
Ja, ich merke das.
Das Fieber kommt, ja. Sollten wir noch was hinweisen? Haben wir was vergessen?
Das wollte ich noch kurz nachschieben. Mit dem Veranstalter, mit dem ich unterwegs bin, da hast du alles dabei. Also dann geht es nicht los, dass es da irgendwie Verpflegung gibt. Da hast du deinen Wasserkocher dabei, du hast dein Equipment dabei und dein Essen. Und das ist dann nochmal eine andere Kategorie, wenn du als Selbstsupporter unterwegs bist bei dieser Art von Rennen, wenn es da überhaupt gar nichts gibt. Wenn du nicht irgendwo mal hingehen kannst, kannst du dir eine Suppe holen oder kannst dir eine Cola kaufen, bist auf dich alleine gestellt. Also kannst du es ja mal überlegen, Patrick.
Ich hätte gerne ein bisschen Bedenkzeit.
Die lasse ich dir, hast genug Zeit.
Danke.
Prima. Ich bedanke mich bei euch für dieses Gespräch. War wieder mal Toll, sehr, sehr informativ, sehr unterhaltsam. Wie gesagt, Abenteuerbuch fände ich eine richtig gute Idee und mit Sicherheit nicht nur ich. Abenteuermotivation, was willst du denn mehr? Ne? Das, was du erlebst oder was ihr erlebt, das wer kann denn da noch mitreden? Also.
Mein Buchtitel steht, Patrick, hast du gehört? Abenteuermotivation. Das gefällt mir.
Abenteuermotivation. Kann man auf jeden Fall eine Kino draus machen.
Gut, dann nochmal herzlichen Dank und.
Also ich glaube schon, dass Sascha und ich, wir werden uns mal auf irgendwelchen Bühnen werden wir uns mal treffen. Und dann werden wir irgendwann mal einen gemeinsamen Vortrag halten, das weiß ich.
Gut, bis die Tage.
Danke für die Einladung nochmal.
Bis zum nächsten Kapitel. Danke, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Gut. Hast du auf Aufnahme gedrückt?
Warte mal, ja, jetzt schon.
Was machen wir Nachtschicht?
Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.